Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und gleich aus dem Börsensaal. Wie geht's weiter mit ThyssenKrupp? Nach der geplatzten Verbindung der Stahlsparte mit dem indischen Konkurrenten, nach der abgesagten Aufspaltung des Konzerns, geht ThyssenKrupp nun den Siemens-Weg. Also schrumpft der Traditionskonzern zu einer übergeordneten Steuereinheit, einer Holding, für die dann eine Etage eines mittleren Bürogebäudes ausreicht. Marc Tüngler von der Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz sieht ThyssenKrupp in der Tat vor ziemlichen Problemen.
Ich glaube, das Problem ist dann gar nicht unbedingt, dass man es absagt. Das wird auch zu Verwerfungen führen. Aber man muss ja erstmal wieder sich neu finden. Man muss wieder nach vorne gehen. Man muss die Mitarbeiter motivieren. Und man muss vor allem eine neue Strategie finden. Und ich glaube, das kostet wieder sehr, sehr viel Zeit. Und diese Zeit hat ThyssenKrupp nicht.
ThyssenKrupp, also wie geht's weiter? Dazu gleich Einschätzungen aus dem Börsensaal. Zuvor aber, wie hat sich E.ON im Quartal geschlagen? Und noch davor, jetzt zum Start der Sendung, der Monsanto-Kauf, der beschert Bayer wieder mal Ärger. In Frankreich untersucht die Staatsanwaltschaft, ob Monsanto verbotenerweise Listen angelegt hat über missliebige Journalisten, Wissenschaftler, Politiker. Bayer versucht es nun mit einer Entschuldigung an der Palm dazu.
Der Bayer-Konzern aus Leverkusen äußerte sich schriftlich, man verstehe die Bedenken und die Kritik. Auf diese Art würde der Konzern nicht den Dialog mit unterschiedlichen Interessengruppen suchen. Bayer gab außerdem bekannt, dass eine externe Kanzlei mit einer Untersuchung beauftragt worden sei, auch wenn es keine Hinweise auf Gesetzesverstöße gebe. Diese Kanzlei solle allen Personen, die auf den Listen stehen, Auskunft zu den von ihnen verwendeten Informationen geben. Die Pariser Staatsanwaltschaft bestätigte, dass Vorermittlungen aufgenommen wurden, wegen der illegalen Erfassung privater Daten. Damit reagierte sie auf die Klagen zweier französischer Medienunternehmen. Denn auf den geheimen Listen von Monsanto sollen unter anderem die Namen von Journalisten gestanden haben, sowie von Wissenschaftlern und Politikern. Darunter ist zum Beispiel die französische Ex-Umweltministerin Royal, eine Gegnerin des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat. Für Bayer sind die Listen das nächste große Problem in einer Kette von Krisen. Erst kürzlich hatten die Aktionäre dem Konzernvorstand Werner Baumann auf der Hauptversammlung das Vertrauen entzogen.
Monsanto macht Bayer erneut Ärger, Anna Palm war das. Der Strom an Quartalszahlen fließt weiter, was im Fall von E.ON ein bisschen Karlauer Qualitäten hat. Denn bei E.ON läuft ja der große Ringtausch mit dem Ex-Konkurrenten RWE. Der kriegt das Energiegeschäft, E.ON das Geschäft mit Netzen und mit Vertrieb. Und da fließt es im Moment gerade nicht so gut, zumindest bei den Kunden in Großbritannien. Mischa Erhardt mit dem Blick auf die E.ON-Quartalszahlen.
Das Quartalsergebnis von E.ON belastet, haben Rückgänge im Kundengeschäft und sinkende Einnahmen im Netzgeschäft, also dem Betreiben von Strom- und Gasnetzen. So ist der Gewinn vor Steuern im operativen Geschäft um 8% zurückgegangen, von 1,3 auf 1,2 Milliarden Euro. Gegenwind gab es aber vor allem in Großbritannien. Denn dort haben die Regulierer Obergrenzen für Preise im Energiemarkt festgelegt, die E.ON und anderen Energiekonzernen zu schaffen machen. Dort ist der Gewinn förmlich eingedampft, er ist um 90 Millionen auf nur noch knapp 60 Millionen Euro gefallen. Neben Kostensenkungen in den Gesellschaften in Großbritannien will E.ON dort auch das Gespräch mit den Regulierern suchen.
Der Markt wird von der Regulierung so systematisch kaputt gemacht. Insofern tun wir alles, um dort das Geschäft profitabel zu halten. Wir werden aber halt auch nochmal das Gespräch mit dem Regulierer dort suchen müssen.
Denn mit Selbsthilfemaßnahmen allein sei die Branche in Großbritannien nicht mehr flott zu machen, sagte der Finanzvorstand von E.ON, Mark Spieker. Eine weitere Baustelle für E.ON ist die geplante Übernahme der RWE-Tochter Innogy. Der Deal zwischen den beiden deutschen Giganten im Strommarkt sieht vor, dass nach der Innogy-Übernahme das komplette Geschäft mit erneuerbaren Energien zu RWE wandern soll. E.ON konzentriert sich dann auf die Netze und den Vertrieb. Der Konzern ist überzeugt davon, dass der Deal von der EU-Kommission durchgewinkt und in der zweiten Jahreshälfte zustande kommt. Sollte das nicht passieren, wäre das keine gute Nachricht für E.ON, meint Thomas Deser, Branchenanalyst von Union Investment.
E.ON hat dann tatsächlich ein Problem, denn heute ist der Weg und die Zukunft ein reguliertes, im Grunde langweiliges, aber sicheres Ergebniswachstum. Und wenn die Kombination der Aktivitäten so bleibt, wie es jetzt ist, dann kann man zwar sagen, ja, Erneuerbare bleiben dann im Portfolio und da ist Wachstum zu erwarten, aber der Markt hätte gerne klare, fokussierte Geschäftsmodelle und da würde erstmal Enttäuschung reinkommen.
Doch die meisten Beobachter rechnen damit, dass der Deal über die Bühne gehen wird. Mit den Quartalszahlen bestätigte E.ON auch seine Jahresprognose von einem Gewinn zwischen 1,4 und 1,6 Milliarden Euro. Auch die Dividende soll wie geplant bei 46 Cent pro Aktie liegen.
Mischa Erhardt war das. Wie kamen die E.ON-Zahlen an der Börse an? Mit der Frage geht es zu Konrad Busen in den Börsensaal. Also die Reaktion im Kurs?
Die ist positiv. Die Anleger halten zur Strategie, die E.ON verkündet hat. Und wir haben es ja eben im Beitrag gehört. Es glaubt kaum jemand, dass die EU-Kommission die Übernahme von Innogy verbieten könnte. Das heißt, die Anleger können auch weiterhin auf die erwarteten Einsparungen setzen von 600 bis 800 Millionen Euro. Auch die geplanten Stellenstreichungen von bis zu 5000 Arbeitsplätze stehen nicht in Frage. Und das sorgt dafür, dass die Anleger E.ON die Treue halten. Die Aktie heute leicht im Plus.
Anders sah es wohl aus bei ThyssenKrupp am Handelstag 2, nachdem ja am Freitag überraschend bekannt gemacht wurde, dass der bekannte Zukunftsplan nicht mehr gilt, also keine fusionierte Stahlsparte, keine Aufspaltung wie geplant. Es gibt einen Plan B, der allerdings nur in Umrissen skizziert ist. Konrad Busen, wie gut ist der und was lässt er für die Zukunft von ThyssenKrupp, auch für die Zukunft der Beschäftigten erwarten?
Die Fragen habe ich kurz vor der Sendung Hans-Peter Wodniok gestellt. Er ist im Analystenteam von Alpha Value, der Stahlexperte. Meine erste Frage an ihn, wie geht's weiter für ThyssenKrupp? Wie geht's auch weiter für die Investoren, also die Krupp-Stiftung etwa oder die sogenannten aktivistischen Investoren, allen voran der Investor Cevian? Also, wie geht's weiter für ThyssenKrupp, den letzten großen Stahlkonzern im Ruhrgebiet?
Die Pläne, die der Vorstand über die letzten Jahre hatte, sind ja nun alle mal für den Mülleimer. Ich habe das Gefühl, dass man also eine wirkliche Strategie für das Unternehmen nicht hat, außer dass man jetzt gesagt hat, gut, wir werden also den Bereich Aufzüge verkaufen.
Das heißt aber, diese sogenannten aktivistischen Investoren, also diese sehr druckmachenden Investoren, allen voran der Investor Cevian, die sehen jetzt das verwirklicht, was sie lange gefordert haben.
Ja, es ist nur die Frage, ob sie am Ende wirklich glücklich damit werden. Der Plan bei Cevian, hatte ich zumindest immer das Gefühl, war eigentlich, man spaltet das Unternehmen auf und gibt den jetzigen Aktionären einmal Aktien des Altkonzerns, sagen wir mal, und zusätzlich Aktien der Aufzugssparte. Das scheint aber nicht der Fall zu sein, denn der Rest Thyssen, sagen wir mal, ohne Aufzüge, ist ja so hoch verschuldet, dass man also unbedingt Cash in die Kasse bekommen muss. Und somit werden also Cevian oder auch die Stiftung keine Aktien des Aufzugsbereichs bekommen, es sei denn, sie kaufen die.
Das heißt auch, die Fantasien über eine Sonderdividende, die sind irreal.
Also da würde ich von ausgehen, vielleicht gibt man einen kleinen Teil, vielleicht 10 oder 15% dieses Ertrages an die Aktionäre als Dividende raus. Aber der große Rest wird bitterst benötigt, um die Schulden abzubauen. Und man muss immer bedenken, jetzt, indem man also Stahl wieder integriert, die Pensionsrückstellungen gehen ja dramatisch wieder nach oben.
Die Pensionsrückstellungen gehen nach oben und Stahl bleibt auch im Konzern. Das war ja eigentlich auch eines der Ziele mit dieser Abspaltung des Stahlgeschäfts und der Zusammenführung mit Tata Steel, dass man es aus der Bilanz rauskriegt.
Richtig. Das kommt jetzt im dritten Quartal, also im jetzt laufenden Quartal, wieder in die Bilanz rein. Wir sind also wieder da, wo wir schon vor, sagen wir mal, 1,5 Jahren gewesen sind.
Sie haben es anfangs gesagt, alles, was Kerkhoff irgendwie angegangen ist, findet damit nicht statt. Kann sich der Mann halten?
Das ist eine gute Frage. Nein, meiner Meinung nach nicht. Nur das Problem ist halt eben, der Aufsichtsrat von ThyssenKrupp ist ja auch so divers mit der Stiftung halt eben und den aktivistischen Aktionären, dass die sich ja auch nicht einigen können.
Kerkhoff sagt, er will die Verwaltungskosten halbieren in 2 Jahren von im Moment 380 Millionen Euro auf unter 200 Millionen Euro. Wie soll das denn gehen? Stellenstreichungen kosten doch auch erstmal Geld.
Ja, er sitzt nicht mehr fest im Sattel. Er muss einfach was nach draußen posaunen, ohne irgendwie Hand und Fuß. Das ist der Grund dafür. Also wir haben das ja nicht nur bei Kerkhoff, andere Vorstände machen das ja ähnlich. Ich sage einfach etwas ohne, oder im Prinzip weiß ich schon ganz genau, das erreiche ich sowieso nicht.
Gilt das auch für diesen Satz, man sei offen für weitere andere Stahlzusammenschlüsse? Wer soll denn das sein?
Ja, also mit einem Großen auf jeden Fall nicht, das ist klar, die EU wird dagegen sein. Die Frage ist dann Salzgitter. Würde ich mal eher ausschließen, weil bei Salzgitter halt eben das Land Niedersachsen drin ist. Ja, und mit einem kleineren, anderen kleineren Stahlherstellern in Europa macht es natürlich auch keinen Sinn.
sagt Hans-Peter Wotniok von Alpha Value, dem ich an dieser Stelle nochmal herzlich Danke sagen möchte. Es gibt wirklich nicht viele Analysten, die eine so deutliche Sprache sprechen.
Und dann der Kurs noch zur Abrundung.
13,45 Euro ist der. Das ist 6,5% niedriger als am Freitag, wo der Kurs ja um 28% angezogen hatte.
Dann blicken wir auf das, was den Handelstag, den Start in die Woche als Ganzes beeinflusst. Da ist der ungelöste Konflikt zwischen den USA und China. Da ist eine durchaus riskante Lage in der Golfregion, nachdem Teheran und Washington sich mit Drohungen überziehen. Da sind womöglich Strafzölle auf Autoimporte, die zum Wochenende hin drohen könnten. Konrad Busen, lange Liste an Stressfaktoren für den Aktienhandel.
Ja, und das alles im Monat Mai, dem Monat mit dem berühmten Sprichwort Sell in May, go away. Also kein Wunder, dass da den Anleger nicht nach Aktien kauft. Ist. Der DAX verliert 0,8% heute auf 11.966 Punkte.
Dieser Konflikt zwischen Washington und Teheran, über den ja heute auch die EU-Außenminister beraten, hinterlässt das alle Spuren an den Ölmärkten.
Ja, Öl ist gefragt heute. Der Preis für das Fass Rohöl aus der Nordsee steigt auf fast 72 Dollar. Das ist rund 1,5% höher als am Freitag.
Und wenn wir kurz zu den Aktien zurückkehren, E.ON hatten wir, ThyssenKrupp auch. Was gibt es sonst an auffälligen Bewegungen im DAX?
Die Aktien der Autobauer deutlich im Minus, auch Conti, der Autozulieferer, die sind China geschädigt. Also da spielt die Sorge eine Rolle vor den Handelsauseinandersetzungen mit den USA. Ich dachte mir, dass heute vielleicht auch noch erwähnenswert ist, nicht ein DAX-Wert, aber ein spannender Wert, Uber. Die sind ja am Freitag an die Börse gegangen in New York. Die Aktie wird natürlich auch hier in Frankfurt gehandelt und da geht es deutlich nach unten. 39 Euro war hier am Freitag der erste Uber-Kurs auf dem Parkett. Schlusskurs am Freitag dann 39,06 Euro. Und jetzt geht es runter heute deutlich auf 36,42 Euro. Ein deutliches Minus von fast 7%.
Und dann schließen wir mit Euro, mit den Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro-Kurs wenig verändert bei einem Dollar 12,36 Euro. Bei den Staatsanleihen, da stellen heute auch wieder die Anleger Sicherheit über Rendite. Die Bundesbank hat die Umlaufrendite niedriger bewertet als am Freitag, und zwar mit minus 0,12%. Und der Preis für die Unze Feingold steht gerade 2 Dollar niedriger als am Freitag bei 1283,38 Dollar.
Konrad Busen war das mit dem Börsenbericht. Und kleine Zeitreise, 10 Jahre zurück. Die Finanzkrise war noch nicht überwunden. Weiterhin bargen die Bilanzen der Banken toxische Papiere, Investments und Kredite, also bei denen man wusste, dass sie einige Banken existenziell bedrohen würden. Was tun damit? Die Politik entschied sich für eine Maßnahme, die ein bisschen an das erinnert, was man tut, wenn man etwas unter den Teppich kehrt. Also erstmal zusammenfegen, dann zudecken. Fürs Zudecken waren die sogenannten Bad Banks zuständig. Heute vor 10 Jahren hatte das damalige Bundeskabinett die gesetzliche Grundlage dafür gelegt, das Gesetz zur Fortentwicklung der Finanzmarktstabilisierung. Diesen Trend, hübsche Gesetzesnamen zu erfinden, den gab es damals noch nicht, sonst hätte das Gesetz vielleicht hübsche Bankbilanzgesetz geheißen. Brigitte Scholtes blickt zurück.
Bad Banks, damit sind nicht die bösen Banken und ebensolche Banker gemeint, die Anfang vorigen Jahres in der ZDF-Serie die Zuschauer in ihren Bann zogen. Die Möglichkeit zur Einrichtung einer Bad Bank, einer Abwicklungsbank also, die die Bundesregierung vor 10 Jahren schuf, die war schon Monate vorher in Politik und Finanzwirtschaft intensiv diskutiert worden. Sollte eine solche Bad Bank für alle Banken gelten oder nur für einzelne Institute? Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank, hatte Anfang 2009 dazu eine klare Meinung.
Ich bin nicht für eine nationale Bad Bank, weil, glaube ich, die Größenordnung alles sprengen würde und auch politisch nicht darstellbar wäre. Ich bin für dezentrale Lösungen, so wie es, glaube ich, jetzt auch angedacht ist.
So kam es also auch. Und die erste, für die eine solche Bad Bank gegründet wurde, war im Herbst 2009 die Westdeutsche Landesbank, die WestLB, die in den Folgejahren aufgelöst wurde. Sie galt als eine Art Pilotprojekt für andere Banken, deren Bilanzen ebenfalls von toxischen Wertpapieren belastet waren. So wurden auch für die Anfang Oktober 2009 verstaatlichte Hypo Real Estate die faulen Kredite im Herbst 2010 in ein solches Institut ausgelagert. Warum? Das erläuterte Jörg Asmussen, damals Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, so.
Wir gründen und aktivieren die Bad Bank. Wir sind mitten in dieser Phase, diese Transaktion durchzuführen. Die soll am 30.09. abgeschlossen werden. Das ist eine zentrale Voraussetzung für die Stabilisierung der Bank und damit auch für die Stabilisierung des gesamten deutschen und europäischen Finanzmarktes.
Die Idee, die Auslagerung des Wertpapiermülls und fauler Kredite in eine Bad Bank, ein separates Institut also, soll die Kernbank von diesen Risiken abschirmen und ihr den Neuanfang erleichtern. Die toxischen Papiere werden nach und nach an risikofreudige Investoren verkauft. Ein Konzept, das auch ganz gut funktioniert hat in den letzten Jahren, meint Hans-Peter Burghof, Finanzexperte der Universität Hohenheim.
Die Wirtschaft ist ja auch gut gelaufen und man nimmt ja, wenn man sowas abwägt, auch immer das, was gut geht am Anfang, wo man also gute Erträge hat. Und ich bin mal gespannt, wo wir am Ende rauskommen. Und bei der Commerzbank ist der Staat immer noch beteiligt und die Aktienkurse sind nicht so, dass man das Gefühl hat, dass wir da so ganz ohne Verluste rauskommen.
Doch wegen der Erfahrung der Finanzkrise ist die Aufsicht für die Banken stark verschärft worden. Mehr als die Hälfte der Zeit seien Vorstand und Aufsichtsrat der Banken inzwischen mit diesen sehr bürokratischen Themen beschäftigt. Das könnte negative Folgen haben, fürchtet Finanzexperte Burghof.
Dann sehen wir, unser Bankensystem ist deutlich ineffizienter geworden, weniger marktwirtschaftlich, weniger am Kunden, am Geschäft orientiert. Und das ist ein neues Risiko. Ich meine, das alte Risiko in der Finanzkrise werden wir so nicht mehr kriegen. Ich fürchte aber, dass wir neue Risiken bekommen, dass die nächste Krise anders sein wird und dass möglicherweise auch die Überregulierung, die wir heute haben, zu der neuen Krise beitragen kann.
Vor 10 Jahren wurden die Bad Banks beschlossen. Brigitte Scholtes war das. Und vor 4 Jahren, da wurde der flächendeckende gesetzliche Mindestlohn beschlossen, der allerdings erstmal so flächendeckend nicht war. Es gab Branchen, die ihn erst allmählich einführen mussten und für Auszubildende galt er erstmal gar nicht. Das soll sich offenbar ändern. Caroline Born dazu.
Mindestens 515 Euro im Monat. So viel sollen Auszubildende im ersten Lehrjahr bekommen, wenn es nach Bildungsministerin Anja Karliczek geht.
Mit der Mindestausbildungsvergütung gehen wir jetzt einen ersten Schritt. Wir haben eine enge Abstimmung mit den Sozialpartnern gewählt, weil wir auf der einen Seite die Leistung, die die jungen Menschen in den Betrieben erbringen, anerkennen und wertschätzen wollen. Auf der anderen Seite wollen wir die Dynamik, die wir im Ausbildungsmarkt haben, was die Angebote an Ausbildungsplätzen angeht, uns erhalten. Und die Betriebe müssen natürlich dann wirtschaftlich auch leisten können.
Die Mindestausbildungsvergütung soll ab 2020 gelten. Bis 2023 soll der Betrag dann schrittweise steigen auf 620 Euro monatlich. Momentan ist die Vergütung für Auszubildende sehr unterschiedlich. Besonders wenig verdienen zum Beispiel Schornsteinfeger, Friseurinnen, Floristen oder Bäckerinnen, so das Bundesinstitut für Berufsbildung. Welche Ausbildungsberufe überhaupt von ihrer Reform des Bundesbildungsgesetzes profitieren, ließ Karliczek offen.
Es wird den Berufen zugutekommen, wo wir heute sehr niedrige Ausbildungsvergütungen haben und wo gerade die Wertschätzung von Auszubildenden, glaube ich, nochmal in den Mittelpunkt gestellt werden muss.
Besonders regional gäbe es große Unterschiede, sagte die Bildungsministerin. Was in den unterschiedlichen Regionen und Branchen leistbar sei, müsse man sich konkret anschauen. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks kritisierte Karliczeks Pläne. In einer Pressemitteilung nannte Generalsekretär Holger Schwannecke das Vorhaben einen schweren Eingriff in die Betriebs- und Tarifautonomie. Gerade kleine Handwerksbetriebe in strukturschwachen Regionen würden so besonders belastet. Bereits in der Vergangenheit hatte der Zentralverband des Deutschen Handwerks gegen eine Mindestvergütung protestiert, mit dem Argument, dass Auszubildende keinen Lohn, sondern eine Vergütung erhalten. Diese diene im Unterschied zum Lohn nicht dazu, den Lebensunterhalt komplett zu sichern. So sieht es auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag.
Die Ausbildungsvergütung ist eben kein Lohn, sondern ist ja gedacht als letztlich Unterstützung zum Lebensunterhalt. Es ist ja auch kein Arbeitsverhältnis, sondern ein Vertragsverhältnis, bei dem es vor allen Dingen um das Lernen auch im Betrieb geht.
Sagte Achim Derks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag. Die meisten Betriebe würden aufgrund des Fachkräftemangels ohnehin eine höhere Vergütung zahlen.
Man muss allerdings genauer hinschauen. Es gibt Zuwächse über die Ausbildungsjahre, es gibt Zuwächse über die Kalenderjahre. Und gerade mit Blick auf das dritte Ausbildungsjahr ist es so, dass diese Mindestausbildungsvergütung höher liegt als das, was gerade kleine Betriebe in Ostdeutschland zahlen können.
Laut Anja Karliczek sollen Ausnahmen möglich sein, wenn sich die Tarifparteien vertraglich auf eine niedrigere Vergütung einigen.
Wir wollen den Tarifpartnern einmalig die Möglichkeit geben, eine längere Einphasungsphase zu wählen, weil es natürlich für einige Regionen in einigen Branchen schon eine Herausforderung sein kann, von jetzt auf gleich die Mindestausbildungsvergütung zu zahlen.
Die Funke Mediengruppe hatte berichtet, dass die Reform schon am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll. Ganz klar ist der Termin noch nicht, sagte die Bildungsministerin.
Caroline Born war das. Nach der Steuerschätzung streiten Union und SPD weiter über Grundrente und Solidaritätszuschlag. Mehr in den Wirtschaftsnachrichten mit Silke Hanne.
Mehrere CDU-Politiker erteilten etwa den jüngsten SPD-Vorstößen zur Grundrente eine Absage. So lehnte Unionsfraktionsvize Andreas Jung im Deutschlandfunk die geplante Finanzierung über die Rentenkasse ab. Dagegen sprach sich auch der Ökonom Peter Bofinger in diesem Programm aus.
Es kann nicht sein, dass man sozialpolitische Ziele nur mit den Beitragszahlern der Sozialversicherung bezahlt, wenn man sagt, Menschen, die wenig verdient haben in ihrem Leben, die sollen eine höhere Rente bekommen, dann muss das über Steuermittel bezahlt werden. Alles andere ist auch sozialpolitisch nicht gerecht, dass gerade die, die weniger verdienen, dann für solche sozialpolitischen Ziele aufkommen.
Bofinger sprach sich zudem für eine Bedürftigkeitsprüfung aus, wie sie auch die Union fordert, und dafür, dass künftig auch Selbstständige in die Rentenkasse einzahlen. Eine Soli-Abschaffung für alle Steuerzahler, wie von der Union gefordert, lehnte Bofinger ab. In Berlin beraten ab heute 35 Länder zwei Tage lang über die Ziele des Pariser Klimaabkommens. Zum Auftakt des sogenannten Petersberger Klimadialogs forderte die Vorständung der Stiftung 2 Grad Deutsche Unternehmer für Klimaschutz, Sabine Nallinger im Deutschlandfunk, klare politische Rahmenbedingungen.
Wir brauchen jetzt einen Rahmen, der die Wirtschaftsunternehmen bei ihrer Transformation unterstützt. Immer mehr Unternehmenslenker fordern einen CO2-Preis von 30, 35 Euro in Deutschland, damit ihre innovativen und zukunftsgerichteten Geschäftsmodelle tragen. Und das ist doch ein eindeutiges Zeichen. Ich denke, diesen Ruf sollte man hören.
Das ganze Interview in Wirtschaft und Gesellschaft im Deutschlandfunk ab 17.05 Uhr. Bundesjustizministerin Katharina Barley will die Mietpreisbremse verschärfen. Ihr Ziel, dass Vermieter bei einem Verstoß gegen die Mietpreisbremse künftig zu viel erhaltene Miete rückwirkend zurückzahlen müssen. Unionspolitiker sprachen sich gegen den Vorschlag aus.
Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hane waren das. Welche Zukunft hat ThyssenKrupp? Das war Thema eben im Frankfurter Börsensaal und das ist auch Thema bei den Kommentatoren der Wirtschaftspresse.
Die Süddeutsche Zeitung schreibt: Nun beginnt ThyssenKrupp, das Tafelsilber zu verkaufen. Die profitable Aufzugssparte soll an die Börse gehen. Weitere Partnerschaften sind denkbar. Aus dem stolzen Ruhrkonzern soll eine schlanke Holding werden. 4.000 Stellen in Deutschland fallen weg. Das entspricht genau den Forderungen, die Großaktionäre wie der Investor Cevian bereits vor Jahren stellten. Und es entspricht einem Zeitgeist, dem etwa auch Siemens seit langem folgt. Ein Stück sozialer Marktwirtschaft steht da in Essen auf der Probe. Das sei aber kein Argument für die Forderung von Wirtschaftsminister Altmaier nach einer Überprüfung des Wettbewerbsrechts, findet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wenn es wirklich sinnvoll wäre, nationale Champions zu formen, könnte sich Altmaier daran versuchen, aus Thyssen und der nationalen Nummer 2 aus Salzgitter eine deutsche Stahl AG zu schmieden. Bislang ist aber aus dem profitablen Unternehmen keinerlei Interesse an einer Unvernunft-Ehe mit dem klammen Partner aus dem Ruhrpott zu vernehmen. Ein echter Champion entsteht nicht auf politischen Befehl. Im Streit mit China droht US-Präsident Trump jetzt mit einer Ausweitung der Strafzölle auf alle chinesischen Importe. Damit, meint das Handelsblatt, erreicht der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften eine Dimension, die dem oft leichtfertig verwendeten Begriff Handelskrieg seine Berechtigung verleiht. Der US-Präsident fährt einen derart aggressiven handelspolitischen Kurs, dass man auch für Europa mit dem Schlimmsten rechnen muss. Autoland Deutschland darf sich schon mal darauf einstellen, dass die angedrohten Strafzölle auf Autoimporte kommen werden. Nach Einschätzung der Mitteldeutschen Zeitung aus Halle herrscht eine, Zitat, ideologische Rivalität zwischen den USA und China. Kein Handelsvertrag könnte diese mal eben überwinden. Wahrscheinlicher ist, dass der Konflikt die internationale Politik für Jahrzehnte dominieren wird. Immerhin räumt die nun offen ausgelebte Rivalität mit dem im Westen langgehegten Mythos vom Wandel durch Handel auf. Die USA und Europa haben China fast unbegrenzten Marktzugang gewährt. Doch die Hoffnungen auf eine Liberalisierung und Demokratisierung Chinas haben sich nicht erfüllt.
Mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Peter Sawicki. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.